Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast der Ruhrnachrichten am 10. März. Diese Woche bin wieder ich, also Nora Wager, hier für euch am Mikro. Letzte Woche hat Tobi mich ja vertreten und ich finde, das hat er richtig gut gemacht. Diese Woche geht es hier gleich doppelt um Gesundheit. Wir sprechen über den Medikamentenmangel in Castrop-Rauxel und es geht um das EVK. Das Krankenhaus hat nämlich zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Minus gemacht. Aber es geht nicht nur um Gesundheit, sondern wir sprechen auch über die Bahnhöfe hier bei uns. Die kommen in der Bewertung nämlich nicht unbedingt gut weg. Aber wir starten mit den Kurznachrichten. Altstadt. Vor ein paar Wochen haben wir berichtet, dass der Laden wohnoutlet24.de doch nicht schließen muss. Jetzt hat man sich allerdings nochmal umentschieden und zum 30. April ist das Geschäft für Möbel und Deko weg. Der Laden sei einfach nicht mehr rentabel, hat uns Inhaber Detlef Baumbach erzählt. Er will den Laden stattdessen lieber in Bochum-Wattenscheid neu eröffnen. Neustadt. Gute Nachrichten für Schwerin. In dem Stadtteil gibt es einen neuen Kiosk. Der Inhaber Justin Jeltschin ist erst 23 Jahre alt. In dem Haus an der Frohlinderstraße 60 neben der Kirche gab es zum letzten Mal in den 90ern einen Kiosk. Der Laden will ein Mix aus einem ganz klassischen Kiosk und einem Tante-Emma-Geschäft sein. Verkehr. Nächste Woche wird wieder gestreikt. Am Donnerstag fahren die Busse der Festischen in Castrop-Rauxel nicht. Betroffen sind aber nicht alle Buslinien, denn wir haben hier ja 4 Verkehrsunternehmen in der Stadt. Welche Linien jetzt fahren und welche nicht fahren, das könnt ihr in einem Artikel nachlesen, den ich euch in die Shownotes verlinke. Wer aktuell in die Apotheke geht und Medikamente braucht, der kann Pech haben, denn oft ist nicht mehr alles vorrätig. Mittlerweile beschäftigt uns das Thema Medikamentenknappheit seit vielen Monaten. Meine Kollegin Ronny von Wangenheim ist dran an dem Thema. Ronny, wie ist denn im Moment die Lage hier bei uns in Castrop-Rauxel?
Ja, die Lage ist immer noch sehr angespannt. Das heißt, wenn ich in die Apotheke gehe, vor allen Dingen, wenn ich Antibiotika haben möchte oder Penicillin haben möchte, kann es sein, dass eben nichts vorrätig ist. Es hat sich etwas verbessert bei den Fiebersäften für Kinder, aber auch da erzählen mir die Apotheker, dass sie halt permanent gucken im Großhandel, wenn wieder gerade mal 20 Packungen da aufgelistet sind, dass sie die sofort bestellen. Manchmal ist es nur eine Frage von Sekunden, weil dann ein anderer Kollege offensichtlich schneller war. Es ist also immer noch angespannt.
Wie gehen denn die Apotheker damit um? Haben die irgendwie Wege gefunden, sich da ja, auszuhelfen?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Also wie gesagt, sie schauen halt sehr viel, wie sie einkaufen können. Das heißt, die Apotheker erzählen mir, dass ihre Einkäufer, wenn sie einen haben oder sie selber, sehr viele Stunden am Tag damit verbringen, zu versuchen, Medikamente zu bekommen, indem sie eben viele Firmen anrufen, indem sie immer wieder beim Großhändler gucken, online oder auch anrufen. Es gibt aber auch natürlich so Methoden, dass wenn sie 20er Packungen eigentlich als Rezept bekommen haben und sie haben halt gerade nur eine 14er Packung, dann geben sie halt die 14er Packung ab und sagen so, guck erstmal, dass du damit klarkommst und vielleicht ist es nach 14 Tagen schon besser und sonst müssen wir halt nochmal gucken, ob wir dann wieder noch was finden.
Was heißt das denn für mich als ja kranke Person jetzt? Kann das unter Umständen bedeuten, dass ich nicht die Medikamente bekomme, die ich brauche, um gesund zu werden?
Die Apotheker sagen, dass sie immer alles versuchen, um eben alles möglich zu machen. Das bedeutet aber auch, dass sie ganz oft erstmal beim Arzt anrufen und sagen, so, ich habe das und das vorrätig, kann ich auch das abgeben? Das ist eben wieder ein großer Zeitaufwand für die Apotheker. Oder aber ein Apotheker, Herr Ehrensberger, der seine Apotheke auf Schwerin hat, hat mir erzählt, er klebt dann auf das Rezept ein Post-it drauf, auf das er schreibt, was er hat. Und damit muss dann der Patient wieder zurück zum Arzt und der Arzt kann dann entscheiden, okay, das und das könnte auch gehen. Das ist natürlich alles suboptimal und für die Patienten, vor allem für die älteren Patienten auch eine große Verunsicherung, weil die sind gewöhnt, dass sie immer die gleiche blaue Packung kriegen und wenn die dann plötzlich rot ist, dann sind sie halt unsicher, denken, hilft das überhaupt? Und ein Apotheker hat mir auch erzählt, er geht davon aus, dass manche Patienten dann aus lauter Angst das Medikament gar nicht nehmen, obwohl sie es eigentlich brauchen.
Das ist wirklich alles andere als gut. Aber das Thema ist ja jetzt schon ein bisschen älter und auch die Politik weiß natürlich, dass es da ein Problem gibt und versucht, Lösungen zu finden. Karl Lauterbach hat eine Verordnung rausgebracht. Ronny, was hat er da genau entschieden und hat das überhaupt funktioniert?
Anlass war ja, dass die Fiebersäfte für Kinder im letzten Jahr, Ende des Jahres, als auch die Welle an Erkrankungen so hoch war, nicht mehr vorrätig waren. Man wusste, dass viele Firmen ihre Medikamente lieber ins Ausland verkaufen, weil sie dort einfach mehr Geld dafür bekommen. Daraufhin hat Herr Lauterbach beschlossen, dass Festbeträge ausgesetzt werden für 180 Fertigmedikamente. Und das bedeutet, dass die Krankenkassen auch höhere Preise abrechnen können. Die Folge ist aber erstmal vielleicht schon da gewesen. Herr Lauterbach sagt, es hat gut funktioniert. Die Apotheker sagen aber, nein, es ist nur eine kurzfristige Lösung, weil diese ganze Maßnahme ist auf 3 Monate beschränkt. Und das ist halt sehr kurz. Im April geht es dann wieder hoch. Herr Lauterbach und viele andere rechnen vielleicht damit, dass dann die Krankheitswellen auch vorbei sind, dass also Medikamente auch nicht mehr in der Anzahl gebraucht werden. Die Apotheker sagen aber, wir sind über Jahre kaputt gespart worden, zum Beispiel Herr Radinger aus der Altstadtapotheke. Wir haben uns kaputt gespart und 3 Monate helfen gar nichts und wir müssen eine langfristige Lösung kriegen.
Also würdest du nach deinen Recherchen und Gesprächen mit den Apotheken hier vor Ort sagen, das Problem ist im April definitiv nicht weg, sondern das wird uns noch länger begleiten?
Das Problem wird im April oder dann im Mai oder so bestimmt nicht mehr so groß sein, weil einfach die Erkrankungen nicht mehr so groß sind. Die Erkältungswelle flaut ja jetzt ab. Auch das wird uns gespiegelt, dass dadurch die Situation sich ein bisschen verbessert. Aber es wird die nächste Erkältungswelle kommen, spätestens im nächsten Herbst. Und wenn man das Problem nicht an der Wurzel packt, wird es eben dann genauso dasselbe wieder passieren.
Du hattest mir in der Vorbereitung erzählt, dass einige Medikamente aber gar nicht knapp sind, weil so viele Leute krank sind, sondern da gibt es noch andere Gründe. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist total kurios oder ich finde es eigentlich auch hanebüchen, weil es gibt Medikamente, zum Beispiel Antidiabetikum, Ozempic. Das wird gerne von Menschen gekauft, auch illegal sich besorgt, weil es verschreibungspflichtig, die einfach abnehmen wollen. Es hilft also beim Abnehmen und deshalb ist das eben für Diabetiker, die es dringend brauchen, dann nicht immer vorrätig. Genauso ist es mit Elektrolyten. Die braucht man ja, wenn man bei Durchfallerkrankungen halt Mangel hat und den dann ausgleichen muss. Auch das ist beliebt, also ein Lifestyle-Produkt inzwischen geworden für Menschen, die die Nacht durchfeiern mit viel Alkohol und den Kater dann auf diese Weise schneller aus dem Körper rausbekommen wollen. Und das führt dazu, dass dann diese Medikamente auch knapp werden in den Apotheken. Und das ist natürlich einfach ein Unding.
Da hast du recht. Wir bleiben an dem Thema Medikamentenmangel auf jeden Fall dran und berichten weiter, wenn es neue Entwicklungen gibt. Und auch bei unserem zweiten großen Thema geht es um Gesundheit und zwar um die Krankenhäuser hier bei uns in Castrop-Rauxel. Da haben wir ja 2, zum einen das St. Rochus-Hospital hier in der Altstadt und dann ein Stück weiter im Norden das EVK, das Evangelische Krankenhaus. Und um das EVK geht es auch heute bei uns, denn das EVK hat zum ersten Mal seit 30 Jahren ein Minus bei seiner Bilanz. Krankenhäuser müssen in Deutschland ja profitabel sein und Profit abwerfen, davon kann man halten, was man will. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das EVK keinen Profit gemacht hat in diesem Jahr. Lydia ist die Expertin für das Thema. Wie konnte das denn kommen?
Also Heinz-Werner Bitter, der Geschäftsführer des EVK, der hat das schon im Dezember angekündigt, als er mit meiner Kollegin Ronny von Wangenheim gesprochen hat, dass es wahrscheinlich eine negative Bilanz geben wird, das erste Mal seit 30 Jahren. Und er hat jetzt bei der Mitarbeiterversammlung auch erklärt, was die Gründe sind. Also einmal ist es die hohe Inflationsrate von 10%, dann die explodierenden Energiekosten. Da sagte er, dass es eine Steigerung von 43% seien. Das sagte er schon im Dezember, dass die so hoch ist, diese Steigerung. Und dann natürlich die steigenden Sach- und Personalkosten, das führt alles dazu, ja, dass es das erste Mal jetzt seit 3 Jahrzehnten wirklich ein Minus gibt. Das ist natürlich erschreckend.
Was bedeutet das denn für das EVK? Werden da morgen die Türen zugemacht und die Patienten abgewiesen?
Nein, natürlich nicht. Das auf gar keinen Fall. Da muss sich niemand Sorgen machen. Also die Notfallversorgung und alles bleibt weiter bestehen. Es ist halt nur so, dass Heinz-Werner Bitter von der Politik ein bisschen was fordert. Er hat gesagt, er wünscht sich Unterstützung, er wünscht sich Subventionen, so wie auch die Unikliniken Subventionen wohl bekommen haben. Das hat er bei der Mitarbeiterversammlung gesagt. Und also er sagt auch, dass es diese staatliche Unterstützung braucht, weil, Zitat, wir sonst keine Chancen haben, dieses Minus auszugleichen.
Das klingt jetzt nicht besonders gut. Langfristig soll es ja eine ganz große Krankenhausreform geben, aber auch die Krankenhäuser machen sich jetzt schon Gedanken, wie gehen wir damit um, wie kriegen wir das irgendwie alles gestemmt. Wie sind denn da die Pläne am EVK?
Ja, das finde ich ganz spannend. Also die sind jetzt mittendrin in Fusionsverhandlungen und zwar gibt es Fusionspläne mit der Diakonie Ruhr, mit der Evangelischen Stiftung Augusta und dem Evangelischen Krankenhaus Gelsenkirchen. Und der Prozess, der sei im vollen Gange.
Also am Ende hätte man dann eine riesige Krankenhausgesellschaft, die dann zum Beispiel gemeinsam Sachen anschafft oder über gemeinsamen Personalstab verfügt?
Da gehe ich von aus, aber genaue Details will man noch nicht bekannt geben. Wir haben nachgefragt, aber noch ist man halt, wie gesagt, in Verhandlungen und keiner will jetzt öffentlich darüber reden, wie diese Fusion aussehen wird.
Langfristig soll es ja die Reform geben, aber kurzfristig gab es ja jetzt auch milliardenschwere Hilfen für die Krankenhäuser. Ist da nicht auch irgendwie was beim EVK angekommen?
Ja, aber sehr, sehr wenig. Also Herr Bitter hat uns das mal vorgerechnet. Es gab 6 Milliarden Euro für die Krankenhäuser, die in diesem 200 Milliarden Hilfspaket der Bundesregierung vorgesehen waren. Und davon sind gerade mal 160.000 Euro beim EVK gelandet. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, Tropfen auf den heißen Stein.
Okay, ja, 160.000 Euro für so einen riesen Krankenhausbetrieb, das ist, Medizin ist teuer, das ist wirklich wenig. Gut, das heißt, wir haben die Fusionierung, die im Raum steht, aber erstmal, ja, sieht es nicht so ganz rosig aus fürs EVK.
Ja, aber wenn man sich die Pressemitteilung anschaut, ganz so negativ wird das Ganze doch nicht gesehen, weil man halt bei der Mitarbeiterversammlung natürlich auch positive Aspekte aufzeigen wollte, die 2022 passiert sind. Man hat nämlich allein 3 Millionen Euro in Medizintechnik investiert.
Also in irgendwelche neuen Gerätschaften und Sachen, um quasi die Behandlung besser zu machen.
Ganz genau, so ist es. Also diese 3 Millionen Euro, die in den vergangenen 2 Jahren investiert wurden, die sind vor allem in die neue Notfallversorgung geflossen. Das sagte Hans-Werner Bitter bei der Mitarbeiterversammlung. Denn seit 1. Januar ist ja auch die ambulante Notfallpraxis am EVK angesiedelt. Das hat die KVWL ja so beschlossen.
Ist das sowas wie die Notaufnahme oder ist das was anderes?
Das ist was anderes. Das ist der ärztliche Bereich. Bereitschaftsdienst, der Notfalldienstpraxen. Wenn ich jetzt also am Wochenende beispielsweise auf einmal sehr starke Erkältungssymptome habe, hohes Fieber und so weiter, dann gehe ich dahin. Dann gehe ich nicht unbedingt in die Notfallaufnahme des Krankenhauses, sondern zum ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Wir berichten natürlich, wenn es neue Informationen zur Fusion gibt und wie es mit dem EVK weitergeht. Vielen Dank, Lydia.
Danke dir, Nora.
Wir wollen im Podcast heute aber nicht nur über Gesundheit sprechen, sondern es geht auch um unsere Bahnhöfe. In Castrop-Rauxel haben wir ja 3 Stück, den Hauptbahnhof, den Bahnhof in Merklinde und den Bahnhof hier in der Altstadt, den Südbahnhof. Und die wurden jetzt bewertet vom VRR und unsere Praktikantin Anna hat sich mal angeguckt, was da eigentlich bei rumgekommen ist. Anna, wie schneiden denn die Bahnhöfe in Castrop-Rauxel so ab?
Ja, also so richtig gut kommen die Bahnhöfe hier in der Stadt nicht weg. Der Hauptbahnhof hat zwar die 2. beste Note mit ordentlich und kommt da eigentlich noch ganz gut weg. In Castrop-Rauxel Süd und in Merklinde gibt es da aber noch ein paar Kritikpunkte. Die werden noch als entwicklungsbedürftig eingestuft vom VRR. Grund dafür ist vor allen Dingen die Barrierefreiheit. Da schneiden die beiden Bahnhöfe nicht so gut ab. Da gibt es anders als im Hauptbahnhof keinen Fahrstuhl, sondern nur eine Rampe und die Einstiege sind auch sehr hoch, weil die Gleise nicht die erforderliche Höhe haben, die sie eigentlich haben müssten, damit man eben ohne eine hohe Kante einsteigen kann. Die Aufenthaltsqualität wird an allen Bahnhöfen nicht so gut eingeschätzt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber bei der Fahrgastinformation schneiden alle Bahnhöfe in Castrop-Rauxel sehr gut ab.
Jetzt warst du ja auch vor Ort und hast mit Leuten gesprochen, die da ja täglich lang pendeln. Und so viel darf man verraten, du fährst auch immer mit dem Zug hier hin. Wie ist das denn für die Leute vor Ort? Sagen die, jo, stimmt, oder sagen die, ach nee, ist eigentlich ganz okay?
Die Meinungen dazu unterscheiden sich ein bisschen. Also was viele kritisieren, ist vor allen Dingen der Müll, der sehr viel an den Bahnhöfen rumliegt. Deswegen war es auch für viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, nicht ganz nachvollziehbar, warum die Bahnhöfe bei der Aufenthaltsqualität so gut bewertet wurden. Weil das eben für viele ja nicht schön ist, sich dann mit dem ganzen Müll da aufzuhalten. Viele haben aber gelobt, dass es da Sitzplätze gibt, also auch hier in Castrop-Rauxel Süd oder in Merklinde, wo man sich eben kurz hinsetzen kann. Ein Mann hat mir auch erzählt, dass er es sehr schön fände, wenn es noch einen Wartesaal oder irgendwas gäbe, wo man sich drin im Winter auch unterstellen könnte, gerade wenn es kalt und nass ist. Und die Fahrgastinformationen fanden die meisten eigentlich auch ganz gut. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die in Merklinde in der Nähe vom Bahnhof lebt und immer die Ansagen hört und schon fast genervt davon ist, weil es immer so viele Ansagen sind. Aber ich denke, das ist dann doch ein Zeichen dafür, dass die Fahrgäste gut informiert werden.
Ich finde vor allem hier am Bahnhof Süd merkt man, dass das wirklich noch verbesserungsbedürftig ist. Wenn man da aus dem Zug steigt, dann fällt man immer so einen halben Meter aus dem Waggon raus auf den Bahnsteig. Wie sieht das denn aus? Wird da demnächst mal was gemacht? Werden die Bahnhöfe irgendwie renoviert?
Also die Bahnhöfe in Castrop-Rauxel Süd und Merklinde gehören zum Niederrhein-Münsterland-Netz. Das betrifft eben auch die Emscher-Talbahn, die da lang fährt. Und da soll es jetzt in den nächsten Jahren eine Modernisierung geben. Und zwar sollen da dann emissionsfreie Züge eingesetzt werden. Das dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das fertig ist. Also bis die Bahn dann hier in Kastrup in Betrieb gehen soll, dauert es wahrscheinlich noch bis Dezember 2028. Uiuiui. Da müssen wir also noch ein bisschen warten, bis es da dann wahrscheinlich auch zu Verbesserungen kommt.
Ja, das dauert tatsächlich noch ein bisschen. Und für die Verbesserung, da werden dann auch die Bahnhöfe einmal komplett modernisiert.
Genau, die sollen dann dafür auch renoviert und angepasst werden.
Also wir müssen uns leider noch ein bisschen gedulden und bis dahin uns mit den Bahnhöfen zufrieden geben, wie wir haben. Danke, Anna. Und damit sind wir bei unseren Veranstaltungstipps. Am Samstag wird in der Stadtbibliothek vorgelesen. Um 11 Uhr geht es los mit der Vorlesestunde. Das Programm ist geeignet für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren. Und auch am Samstag wird um 15 Uhr in der Stadthalle das Musical Tarzan aufgeführt. Die Tickets kosten je nach Platz um die 20 Euro. Es sind allerdings nicht mehr ganz viele Plätze frei, also müsst ihr schnell sein, wenn ihr noch hinwollt. Meine Mutter hört sich jede Woche unseren Podcast an und sie meinte zu mir, das ist ja alles ganz schön, was du da machst, aber was sind eigentlich diese Shownotes, von denen du immer sprichst? Und weil es vielleicht ein paar von euch geht wie meiner Mutter, erklären wir das mal kurz. Die Shownotes sind eine Möglichkeit für uns, euch Texte oder Links in den Podcast zu schreiben. Bei Apple Podcast findet ihr die, wenn ihr auf die Folge klickt und dann runterscrollt. Bei Spotify funktioniert das so ähnlich, da geht ihr auf die Folge und findet unter dem Titel ein bisschen Text und könnt euch die ganzen Shownotes anschauen, wenn ihr auf Mehr Anzeigen klickt. Wenn ihr uns auf unserer Website hört, dann müsst ihr auf die drei kleinen Punkte gehen und dann auf den Punkt Episodeninformationen. So findet ihr dann da die Shownotes. Da findet ihr dann, wie gesagt, wirklich alle Themen, über die wir heute gesprochen haben. Zum Beispiel Ronnys ausführlichen Text zum Medikamentenmangel oder ein Porträt über den 23-Jährigen, der den Kiosk eröffnet hat. Und manchmal findet ihr da auch Sachen, die wir hier im Podcast euch gar nicht zeigen können, zum Beispiel Fotos oder Videos. Manche der Artikel stehen natürlich hinter unserer Bezahlschranke, aber im Moment könnt ihr das RN Plus Abo 3 Monate lang für nur 3 Euro testen, also 1 Euro im Monat. Das finde ich ist ein wirklich guter Deal. Und damit sind wir für diese Woche am Ende des Podcasts. Wenn ihr von uns noch mehr erklärt haben wollt oder bestimmte Themen vermisst, dann schreibt uns eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 02305 92 392. Und wenn ihr gar nichts zu mäkeln habt und uns super findet, dann bewertet uns doch gerne bei Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und bis nächste Woche. Glück auf!